25 Berserk People.
And now in season 18.
Presented by AVN. Ja, herzlich willkommen wieder zur Serie 25 Börse People auf Audio CD.at. Und die Season 18 des Karriere- und Werdegang-Podcast ist presented by EVN, Energy, Water, Life. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts. Und mein 21. Gast in Season 18 ist Lisa Osada, Finanzbloggerin mit Aktiengramm, Content Director bei Barkett, Fachinformatikerin, Spiegel-Bestseller-Autorin und im Kreis der Finfluencerinnen of the Year. Liebe Lisa, servus und herzlich willkommen im Börse People Podcast.
Ja, lieber Christian, danke dir für die Einladung, ich freue mich.
Ich freue mich auch. Wir haben vor Jahren schon mal telefoniert, gemeinsamer Bekannter, der Sebastian Leben, Börsenradio, der war damals ganz begeistert, was eine Folge mit dir für positive Reaktionen und Traffic für seinen Podcast ausgelöst hat. Dieses Feedback möchte ich weitergeben. Ich freue mich sehr auf unseren Talk. Wir sind im Vorgespräch auch noch auf einige Sachen draufgekommen und das werden wir dann im Podcast natürlich auflösen. Aber allererste Frage, wir telefonieren natürlich, du bist in Deutschland, in welchem schönen Ort, in welcher schönen Stadt in Deutschland erwische ich dich gerade telefonisch?
Ja, tatsächlich aus der ältesten Stadt in Deutschland, nämlich aus Trier gerade.
Wunderschön. Und die Märkte heute ja sehr positiv, ich muss dazu sagen, für unsere Hörerinnen, wir senden am 5.5. und nehmen auf am 23.4. und das ist ein sehr grüner Aktientag. Ja. Liebe Lisa, Karriere- und Werdegang-Podcast, danke, dass du dabei bist. Ich habe mich auch bei dir vorinformiert natürlich. Ein paar Sachen wusste ich schon. Zum Beispiel, dass dein fachlicher Background für all diese Dinge, über die wir jetzt sprechen werden, stark auch aus einem großen Interesse und Jobs in der IT kommt. Sprechen wir doch mal über deine Anfänge. Warum hast du dich für den Weg in die Informatikbranche zu gehen als junge Frau entschieden damals?
Ja, das war tatsächlich so ein bisschen das persönliche Interesse, was ich einfach immer schon hatte, so was Computer generell angeht. Also damals, ich glaube, der erste PC, den ich dann zu Hause auch hatte, das war irgendwie Windows 98 oder sowas. Und ich habe da einfach sehr, sehr viel Zeit mit verbracht, habe dann mein Fachabitur gemacht und da gab es dann, also das war eigentlich so im Bereich Mediengestaltung, da gab es aber auch ein Informatikfach und so bin ich dann im Prinzip darauf gekommen, dass mir das sehr viel Spaß gemacht hat, mich interessiert hat. Da ging es dann, ich glaube, so ein bisschen um Netzwerke, wie funktioniert das Internet und so weiter. Und so kam ich dann auf die Idee im Prinzip, dass ich gerne in dem Bereich arbeiten will und habe dann einfach eine Ausbildung gemacht zur Fachinformatikerin. Und so kam ich dann eigentlich auch an die Börse, weil das zufälligerweise ein börsennotiertes Unternehmen war. Und da gab es dann auch die Mitarbeiteraktien und so war ich dann schon mit 19 Aktionärin quasi, weil ich da mitgemacht habe. Und dann hat parallel im Prinzip so dieses Interesse für die Börse auch direkt gestartet.
Und ich denke, du meinst die Schloss Wachenheim AG, ein Hersteller von Sekt, Perlwein und alkoholfreien Getränken. Das ist die erste Station, die du auf LinkedIn eingegeben hast. Sprechen wir hier über dieses börsennotierte Unternehmen?
Genau, das ist das Unternehmen, genau. Also dann die meisten kennen vielleicht, oder zumindest in Deutschland kennen die meisten diesen alkoholfreien Kindersekt, Robbie Bubble. Das ist ein Produkt, das sie herstellen. Aber genau, das war damals dann im Prinzip auch sehr zufällig, dass ich einfach da die Ausbildung gemacht hatte und auch aus heutiger Perspektive ganz toll, dass man dann auch als Auszubildende schon da mitmachen konnte bei diesem Mitarbeiteraktienprogramm. Wenn ich auch sagen muss, dass ich damals überhaupt gar keine Ahnung hatte, was ich da mache so richtig mit den Aktien oder ich habe da im Prinzip mitgemacht, weil es einfach ein gutes Angebot war, also weil es einfach fast die Hälfte günstiger war als der aktuelle Kurs und ich mir dann dachte, okay, ich mache mir jetzt mal ein Depot, ich mache da mal mit und dann kam später die erste Dividende und genau so kam ich dann zu dem Interesse für die Börse.
Wenn du also 2011 eingestiegen bist, wie ich jetzt vernommen habe, hast du dir 2008 Lehman und so weiter erspart, was sicherlich gut war, wenn man sich das ersparen kann. Die 10er Jahre waren ja dann eine gute Geschichte an der Börse und du erzählst ja in deinen Blogs, in deinen Podcasts und in deinem ganzen medialen Schaffen auch über Bücher und so weiter, wie man da Step by Step auch als Newbie, sage ich mal, selbst erlernend an die Börse kommen kann. Auch dazu komme ich noch später. Du hast dann bei Rheinland-Pfalz, war das beim Bundesland auch so einen Fachinformatikerin, Systemintegratorin Job angenommen, glaube ich, oder? 2014.
Genau, also ich habe dann ungefähr 8 Jahre in dem Bereich auch gearbeitet, also in dem Feld, wo ich auch die Ausbildung gemacht hatte, also Fachinformatikerin für Systemintegration ist der komplette Ausbildungsberuf quasi. Und dann hatte ich Anfang 2020 mit dem Instagram-Kanal Aktiengramm im Prinzip angefangen, einfach auch so ein bisschen aus dem Hintergrund, dass mir immer so dieser Austausch auch gefehlt hat, privat, also weil es einfach so ein Thema war, was ich immer so für mich gemacht habe und dann einfach gesehen habe, okay, es gibt irgendwie auch andere Leute, die online über das Thema Börse investieren, Aktien und so sprechen. Und dann war das so eine spontane Entscheidung und mittlerweile bin ich dann da auch beruflich in dieser Ecke gelandet sozusagen. Also jetzt nicht mehr rein in der IT-Branche, sondern auch beruflich in dem Feld.
Genau, nach diesen 8 Jahren, 2014 bis 2022, dann noch verstärkter und 100%, wie wir auch, glaube ich, im Vorgespräch dann gesagt haben, im Kapitalmarkt tätig. Ich möchte trotzdem noch kurz beim Jänner 2020 bleiben. Aktiengramm wurde dann relativ schnell zum Brand, meiner Meinung nach. Und auf Instagram und die Namensherleitung Aktiengramm hilft da kurz unseren Hörerinnen kurz auf die Sprünge, für die, die noch keinen Verdacht haben.
Ja, genau. Also das war einfach die ganz einfache Idee, weil ich auf Instagram eben gestartet habe. Aktien plus Instagram ist gleich Aktiengram und das war dann ja, die Idee dahinter.
Also Aktiengram sagst du auf Englisch und nicht Aktiengram Gram oder so?
Ja, geht beides. Aber ja, manchmal wird es auch als Aktiengram gelesen, also man grämt sich.
Ja, das ist, so ich habe nicht gedacht. Ich habe an eine Gewichtseinheit auch einmal kurz gedacht, dass kein M fehlt und so weiter, aber du hast es hergeleitet ganz, ganz perfekt. Das heißt, du hast nach den Mitarbeiteraktien, die dir damals getaugt haben bei Schloss Wachenheim, nehme ich an, schon vor der Gründung von Aktiengram weiter investiert, gelernt, sonst wäre es nicht zu dieser Gründung damals gekommen, oder?
Genau, ja, also ich hatte dann im Prinzip auch, also ich habe zum einen super viele Anfängerfehler dann in meiner Privatanlegerkarriere gemacht. Also ob es jetzt der Homebias war, dass ich erstmal nur deutsche Aktien gekauft habe, ganz lange, aber auch zum Beispiel die Gebühren nicht beachtet. Also teilweise dann mal für 100 Euro Aktien gekauft, 20 Euro Gebühren gezahlt und solche Dinge. Und habe aber schon irgendwie früh so dieses monatlich Investieren für mich rausgefunden, dass das einfach für mich super funktioniert. Also damals so mit dem Auszubildendengehalt war da jetzt auch nicht super viel möglich. Also es waren dann kleine monatliche Sparpläne, damals auch noch in aktive Fonds. Das sind dann heute eher ETFs bei mir. Aber genauso hat sich das dann im Prinzip über die Zeit Learning by Doing sozusagen alles entwickelt.
Wenn man im Jänner 2020 was gründet, konnte man noch nicht ahnen, dass 2 Monate später die Welt, in der wir leben, eine andere sein würde. Hattest du irgendwelche Pläne zum Start, wo das hingehen kann oder hast einfach gesagt, jetzt mache ich mal Aktiengram und schau mal, wo es hingeht oder war da von Anfang an eine Art kleiner Businessplan dahinter?
Nee, tatsächlich nicht. Also am Anfang wusste ich auch ehrlich gesagt nicht, dass man da vielleicht auch mal Geld mit verdienen würde oder dass da ja Kooperationen entstehen oder auch vielleicht sogar das Buch, was dann später noch kam. Also das war tatsächlich eher der Grund oder der Grundgedanke war dieses: Ich will mich austauschen über das Thema, ich will erzählen, was ich mache und andere finden, die sich auch für das Thema interessieren oder vielleicht auch andere motivieren, sich damit zu beschäftigen. Und was dann passiert ist, war wirklich sehr, sehr verrückt eigentlich, weil, wie du schon gesagt hast, kurz danach kam dann der Corona-Crash und das war für mich persönlich auch so der erste richtige Aktien-Crash, also wo ich auch wirklich ein paar Tage gebraucht habe, um mit diesem großen Minus im Depot dann umgehen zu können. Und gleichzeitig hat diese Zeit natürlich auch dazu geführt, dass viele ja sich auf einmal für Aktien investieren und so interessiert haben und dann auch dieser Account sehr schnell sehr groß wurde, also wo ich jetzt auch niemals mit gerechnet hätte. Also ich hätte nie gedacht, dass es so schnell dann gehen kann.
Du hast mir im Vorgespräch, und ich ziehe das jetzt vor, du bist eine Preisträgerin beim Finfluencer Award of the Year im Vorjahr gewesen, 2024, von Business Bank und so weiter und so fort. Und du hast auch einmal von mir einen Preis gewonnen, nämlich für den Blog, damals für Aktiengram. Herzliche Gratulation rückwirkend. Du hast ihn von mir bekommen. Es hat eine riesige Jury gewählt aus Expertinnen aus Österreich und Deutschland, Dachregion, dann der Crowd selber und dann euch Blogger selber. Also es hat da drei Kategorien gegeben. Und ja, du hast da gewonnen. Große Gratulation. Der Blog selber, ich durfte in Deutschland mal gewinnen, war auch mega stolz irgendwie. Der Blog selber, welche Bedeutung hat der Blog jetzt noch bei dir im Jahr 2025?
Ja, erstmal ganz lieben Dank und dir natürlich auch noch herzlichen Glückwunsch. Und es ist irgendwie auch lustig, dass wir jetzt heute endlich mal persönlich sprechen können, wo ich doch vor so vielen Jahren von dir schon einen Preis bekommen habe, sozusagen.
Ja.
Ganz, ganz toll.
Freut mich.
Und also ich würde sagen, mein Blog oder so die Webseite, die ist, ich glaube, ungefähr 3, 4, 5 Monate nach dem Start bei Instagram dann entstanden und eigentlich immer aus dem Hintergedanken, dass man sich nicht so abhängig macht von einer Plattform. Und das konnte ich auch schon schmerzlich mehrfach erleben, gerade mit Instagram und dem Meta-Konzern dahinter. Da gibt es einfach sehr viel Auf und Ab. Also teilweise dann auch solche, ist mir jetzt noch nicht passiert, aber bei anderen, dass zum Beispiel das ganze Profil, der ganze Account auch mal deaktiviert wird und man nicht weiß, warum. Und auf einmal ist es sozusagen alles weg. Und ich habe das im Prinzip immer so gesehen als als zusätzliche Unabhängigkeit, dass ich meine eigene Internetseite sozusagen habe, mein eigenes Projekt, meine eigene Domain und da auch einfach die Artikel vielleicht noch ausführlicher schreiben kann, als ich jetzt bei Instagram kann, allein auch, weil da ja der Text sehr begrenzt ist, was da möglich ist und viele Themen, die vielleicht dann auch spezieller oder ausführlicher sind, die lassen sich einfach als Blogartikel viel besser verarbeiten. Also das zuletzt zum Beispiel sowas wie, es gab eine relativ große ETF-Verschmelzung bei Amundi, von einem Welt-ETF, wo auch einfach viele Privatanleger von betroffen waren. Und so ein Thema kann ich dann gut in einem langen Text sozusagen erklären oder beschreiben, was da passiert, welche Auswirkungen, und sowas ist dann einfach geeigneter für die Webseite. Und im Prinzip mache ich einfach alles parallel mittlerweile, weil ich ja auch nicht so gerne dann nur auf dieser einen Plattform aktiv bin, weil es eben auch gefühlt jederzeit mal abgeschaltet werden kann oder man vielleicht doch keinen Zugriff mehr hat.
Das ist sicherlich schlecht, wenn man da auch ein IT-Verständnis mitbringen kann, weil daran scheitern ja auch viele, dass sie dann externe Partner haben und die Kommunikation auch nicht immer leicht ist. Also das hat das sicherlich in die Hände gespielt. Ich komme ins Jahr 2022, da ich habe es auch anmoderiert, Content and Community Director bei Parkett und damit irgendwie der Einstieg zu, das ist dort Part-Time und dann gibt es noch Aktiengram, aber damit wurde es eine Full-Time-Lisa für die Finanzmärkte, wenn ich es richtig verstanden habe. Habe ich es richtig verstanden?
Ja, genau. Also ich habe da im Prinzip auch, oder das hat sich alles auch so ergeben eigentlich über dann auch den Blog, dass ich dann den Gründer von Parkett,
achso, wie der Boden. Ja, wunderbar.
Ja, abgeleitet vom Börsenparkett quasi.
Okay, jetzt habe ich es erst. Ja. Klingt so schön französisch, Parkett oder so. Okay, spannend. Ja.
Man kann Parkett oder gibt alle möglichen Formen. Ja. genau, das war im Prinzip dann, oder das ist ein Tool fürs Portfolio-Tracking. Also einfach, wenn man viele verschiedene Depotanbieter hat, kann man da aggregiert sich alles anzeigen lassen, sieht vielleicht auch, was bei mir jetzt oder mir wichtig ist, die Dividendenvorschau für die nächsten Monate, weil ich größtenteils auf Dividendentitel setze. Und so ist es im Prinzip entstanden, dass ich immer mal mit dem Gründer dann telefoniert hatte und er dann einfach mal gefragt hat, hast du nicht Lust, vielleicht bei uns anzufangen? Und ja, irgendwie hat sich das dann alles so gefügt. Also das war auch eher zufällig, wie das dann kam, aber ich bin jetzt auf jeden Fall sehr happy mit der Mischung, einfach weil das ganze Börsenthema jetzt noch viel mehr im Alltag auch irgendwie involviert ist und das natürlich auch gegenseitig aufeinander einzahlt.
Das heißt, du baust auch in deine Berichterstattung diese Portfolio-Tracking-Software immer wieder ein, so wie ich das bei Wikifolio und meinen Tools tue.
Ja, immer mal wieder. Also ich mache dann zum Beispiel auch mal einen Artikel, was ist jetzt neu bei Parkett oder welche neuen Funktionen gibt es, oder wenn es mal ein Angebot gibt, dann teile ich das auch auf meinen Kanälen, genau.
Wunderbar. Muss ich jetzt auch erwähnen, ich sitze in einem physischen Studio im 9. Wiener Gemeindebezirk und direkt unter mir ist eine Parketteria. Das war, ja, die machen wirklich so Parkettböden und da habe ich schon mal gefragt, ob sie irgendwas Originales aus Frankfurt, London oder Wien noch auftreiben können. Haben wir jetzt noch nicht wirklich umgesetzt, aber es war schon ein Mitgrund, diese Immobilie damals auszuwählen, dass ich über einer, ja, ich weiß nicht, diese ganzen Wortspiele und so weiter, die es immer wieder gibt. Und Parkett werden wir natürlich in den Shownotes verlinken. Und dann ist noch etwas Spannendes, was ich da finde, Koordinatorin der Global Money Week Deutschland. Dann habe ich gar nicht so näher reingeschaut, weil ich dich nämlich fragen will, natürlich, dass du es gleich selbst erklärst. Da sieht man dich und einen jungen Mann und ihr seid da irgendwie die Co-Hosts oder um was geht es da dabei?
Ja, das ist im Prinzip eine weltweite Kampagne für die Förderung finanzieller Bildung. Also es ist eher gerichtet an junge Menschen, also dass die den Einstieg vielleicht finden in das Thema und auch ganz breit gefächert, also jetzt nicht nur für das Thema Aktien, sondern auch vielleicht, warum die Klarna-Schulden für das nächste Smartphone vielleicht nicht die beste Idee sind, also alles, was vielleicht junge Menschen vor allem betrifft oder beschäftigt. Und da machen ganz viele Unternehmen mit oder auch Initiatoren und andere Organisationen deutschlandweit und auch global, wo es einfach darum geht, in einer speziellen Woche im Jahr ganz viel zum Thema finanzielle Bildung zu machen. Also vielleicht zwei Beispiele. Wir waren mit einer Schulklasse auch in der Börse drin, in Frankfurt sozusagen. Also da hatte die Edda das auch mit uns gemacht, dass wir dann quasi einmal in das Besucherzentrum konnten und dann auch so den Blick auf das Parkett hatten mit den Schülern, einfach um zu zeigen, was ist die Börse überhaupt, wie funktioniert das? Oder so diese ganzen Themen ein bisschen nahbarer zu machen. Und das ist im Prinzip so dieses globale Ziel der Kampagne, einfach finanzielle Bildung zu fördern, mit ganz, ganz vielen verschiedenen Möglichkeiten oder Optionen, genau.
Finde ich großartig und gebe ich zu, Wissenslücke. Du machst das gemeinsam mit dem Jakob Risse, jetzt habe ich den Namen gefunden, jetzt für Deutschland. Mhm. Kannte ich bisher nicht und werde ich mal für Österreich vielleicht auch mal Interesse anmerken, so dass bei uns eigentlich auch eine potenzielle Destination wäre. Liebe Lisa, du hast die Edda jetzt anmoderiert, zu der kommen wir später noch, die Edda Vogt von der Deutschen Börse, weil die mit dir ebenfalls eine Bühne geteilt hat im Vorjahr. Davor möchte ich aber noch Spiegel-Bestseller-Autorin. Du hast einen tollen Buchtitel gefunden. Sprech mal kurz über dieses Buch auch noch. Spiegel-Bestseller-Liste ist natürlich ganz großer Respekt, ist fast noch wertvoller als meine Wort, den ich dir geben durfte.
Aber du warst früher.
Ich war früher, genau. Das hat dich gemacht quasi, genau. Nein, Spaß beiseite, aber Spiegel-Bestseller. Wie heißt dein Buch und was steht drin?
Ja, das Buch heißt Aktien-Life-Balance. Also so ein bisschen Schön. Natürlich die Anspielung Work-Life-Balance hört man ja immer. Und da geht es ja dann um den perfekten Ausgleich zwischen Arbeit und Privat und so weiter. Und was ich im Prinzip sagen wollte, war, dass eben das Thema Finanzen oder konkret Aktien und Investieren eben auch zum Leben dazugehört und man damit sich eben auch die Balance schaffen kann, weil es eben einfach auch extreme Auswirkungen auf das Leben hat, ob man sich um die eigenen Finanzen kümmert oder nicht. Und es ist im Prinzip ein Buch, also eher für Einsteiger oder für Anfänger, würde ich sagen, geschrieben, wobei ich auch schon Feedback bekommen habe von Leuten, die jetzt schon seit 10 Jahren an der Börse aktiv sind, dass sie da auch noch was mitnehmen konnten. Und genau, ich versuche da im Prinzip so den Rundumschlag so ein bisschen zu machen mit, warum es wichtig ist, erstmal Dinge natürlich wie Inflation und so weiter zu verstehen, aber dann auch, warum das Geld am besten auch investiert wird und man langfristig einfach teilhaben kann an den Kapitalmärkten und dafür kein Millionär sein muss, sondern das heutzutage auch mit kleinen Beträgen schon geht und sich trotzdem richtig lohnt, wenn man langfristig dabei ist. Und genau, das ist im Prinzip so der grobe Inhalt. Also es ist im Prinzip motivierend für Einsteiger, für Anfänger, und einfach so dieses Image ein bisschen verbessern und dass hoffentlich mehr Leute anfangen, ihre Finanzen selber in die Hand zu nehmen.
Und wie gelingt dir, ich habe das Gefühl, sehr gut, dir deine Aktien-Life-Balance, deine persönliche?
Ich würde sagen, über vor allem die Dividendenstrategie, die ich befahre, sage ich mal. Also einfach, weil mich oder auch jetzt in Phasen wie aktuell, wo wir ja jetzt auch wieder sehr viel Auf und Ab haben, weil mich das einfach motiviert, langfristig dran zu bleiben und das schon seit Anfang an so ist. Also, dass ich einfach damals ja auch durch die erste Dividende so richtig an das Thema kam und das für mich einfach so rausgefunden habe, dass die Strategie ist, mit der ich gut schlafen kann und das auch weiter so machen möchte. Ich glaube, das ist für mich die, die beste Balance, die ich da gefunden habe.
Werden wir natürlich unbedingt auch in den Shownotes verlinken, dieses Buch hier. Ich habe schon mit etlichen Frauen sprechen dürfen in diesem Podcast hier, die sich der Finanzbildung verschrieben haben, so wie auch du das tust. Viele Frauen sagen dann, mein Angebot richtet sich vor allem an Frauen. Ist das bei dir auch so oder siehst du dein Angebot genderfree?
Ja, tatsächlich sehr neutral. Also ich bin da auch, oder ich richte mich weder in die eine noch in die andere Richtung aus, und das habe ich auch schon immer im Prinzip so gemacht, einfach weil ich denke, ich muss es nicht speziell für Frauen oder an Frauen richten, weil ich bin ja selbst eine Frau und dadurch ist es ja schon so, ja, geframed, oder dadurch ist es ja vielleicht schon so, dass eine andere Frau das sieht und sich denkt, okay, wenn die das kann, kann ich das aber auch. Also so auf der Unterschwelle, deren Ebene versuche ich das, glaube ich, eher. Und so generell vielleicht von den Statistiken, die ich so sehe über meine, vielleicht die Abonnenten bei Instagram, da ist es tatsächlich auch so, dass, glaube ich, ja doch der größere Teil ist schon noch männlich aktuell, aber es wird schon immer mehr in Richtung Mitte, also dass es 50-50 irgendwann wird vielleicht. Und ich glaube, das ist auch eine gute Entwicklung, also dass ja einfach mehr Frauen sich auch mit dem Thema beschäftigen, und es ist da, glaube ich, sehr verschieden oder sehr individuell, wer sich wovon angesprochen fühlt. Also dass bestimmt auch viele Frauen gibt, die sagen, ich will das nur von einer Frau erklärt haben oder ich will das speziell für Frauen. Aber genau, das ist jetzt nicht mein Stil oder nicht meine Ausrichtung.
Ich habe im Vorfeld, gebe ich zu, hier gar nicht nachgesehen, aber es gibt eben, wie gesagt, viele Frauen, die sich darauf spezialisieren, vor allem Education, Financial Education, für Frauen auch anzubieten. Gut, wir gehen in den Herbst 2024 schon. Und Finfluencerin of the Year, herzliche Gratulation. Gemeinsam mit der Edda Vogt von der Deutschen Börse und dem Jürgen Schmidt von der Deutsche Bank. Der Jürgen war vor wenigen Wochen bei mir im Podcast zu Gast. Du bist es jetzt. Die Edda ist es dann in wenigen Tagen, wird ein paar Folgen hinter dir gesendet, also alles chronologisch. Ja, eine große Auszeichnung für dich, in diesem Kreis, in diesen ersten Verleihungen für die Dachregion dabei zu sein. Auch da ein paar Worte, wie war der Event vor Ort? Ich konnte ja leider nicht hin, aber wie hat sich das angefühlt?
Ja, eigentlich immer ein bisschen surreal, muss ich sagen. Also weil das so, also wenn man so als Blogger oder online viel macht, dann ist einem ja nie so richtig bewusst, wie viele Leute man am Ende wirklich dann erreicht, also echte Menschen. Und also ich bin da immer bei sowas extrem aufgeregt, nervös und bin dann auch froh, wenn es vorbei ist, ehrlich gesagt, weil ich auch nicht so die Bühnenperson bin und dann eigentlich mich auf jeden Fall drüber freue, aber auch immer sehr, sehr aufgeregt bin bei solchen Veranstaltungen. Aber es war natürlich ein super Event, also war richtig schön, auch tolle Gespräche, auch natürlich mit der Edda, die ja jetzt auch kürzlich ein Buch rausgebracht hat, und ich weiß gar nicht, ob wir da schon drüber geredet hatten oder ob wir da schon
wir werden Pläne dann geschmiedet hatten. Mit der Edda, ja. Also danke für den Tipp, auch die Folge kommt erst in der nahen Zukunft und ich werde definitiv sie darauf ansprechen. Ja.
Ah ja, super.
Der Jürgen war schon
ja,
da.
Ja, aber war auf jeden Fall toll.
Ja. Genau. Ja, dann gehen wir in die Ist-Zeit, du hast das eh schon gesagt, sehr volatile Börsen. Der Home-Bias, der kommt bei einigen wieder zurück. Die deutsche Börse läuft, so wie viele europäische Börsen, auch die Wiener Börse endlich mal, tatsächlich wieder als relativer Gewinner in den letzten Quartalen. Merkst du da irgendeine Veränderung in deiner Community? Die nehme ich mal an, weil es ja so super funktioniert hat in den vergangenen Jahren, doch sehr stark US-lastig auch investiert haben wird oder zumindest worldwide.
Ja, also was auf jeden Fall aktuell wieder ist, ist so ein bisschen die Frage nach, vor allem bei mir jetzt, europäische ETFs oder auch ETFs ex-USA, also die dann wirklich komplett die USA ausschließen. Also da merkt man schon an den Fragen und Nachrichten, die so kommen, dass das die Leute umtreibt oder dass viele dann sich auch Sorgen machen. Also gerade jetzt innerhalb, wann war das, vor 2 Wochen oder wo es dann wirklich innerhalb von einer halben Stunde 20% mal runterging gefühlt, oder im einzelnen Depots, da merkt man auf jeden Fall, dass so dieser Austausch wieder stärker wird, was vorher jetzt vielleicht ein bisschen ruhiger war die ganze Zeit. Aber ich glaube, so von der Community her sind die meisten, die jetzt auf meinen Kanälen aktiv sind oder meine Inhalte lesen, auch langfristig ausgerichtet und sehen das dann auch eher als Möglichkeit, vielleicht jetzt günstiger einzusteigen oder nachzukaufen. Und zumindest habe ich jetzt nichts Gegenteiliges mitbekommen, dass jetzt jemand sagt, das ist mir hier zu viel, ich höre jetzt auf mit Aktien oder sowas. Also ich würde sagen, da sind die meisten dann schon eher beruhigt trotzdem, was das angeht.
Wir beide machen im Grunde fast das Gleiche, aber dann doch wieder ganz was anderes, weil ich bin eher so ein News-Typ, der halt den Tag reflektiert wie ein Sportreporter und halt die News covert mit der Redaktion und so weiter, dann auch drüber spricht, aber keine Zeit habe und das auch nicht aktiv anbiete, irgendeine Art von Interaktion mit den Hörerinnen, Leserinnen, Blogger, Leserinnen und so weiter. Wie stark ist das bei dir ausgeprägt, die Interaktion in dein Modell reinzuziehen?
Ich würde sagen, es ist auf jeden Fall essentiell, dass ich erreichbar bin im Prinzip oder auch antworte auf die Nachrichten. Also das ist aber auch was, was mir wichtig ist, einfach weil ich das von Anfang an so gemacht habe. Also auch als der Account vielleicht erst 500 Abonnenten oder so hatte, dass ich da schon dahinter bin, möglichst allen immer auch zu antworten, Kommentare zu beantworten und da auch ja vielleicht teilweise dann auch einfach mal beruhigen zu können in solchen Phasen, wenn jetzt man eben verunsichert ist. Also das ist schon auf jeden Fall essentiell, würde ich sagen. Und vielleicht auch, dass ich das selber mache. Also dass ich das jetzt nicht irgendwie an extern irgendjemand ausgelagert habe, der dann für mich da alles beantwortet oder sowas. Ich glaube, davon lebt das auch, dass man einfach so diesen Community-Gedanken auch weiterträgt und damit auch ja langfristig einfach das Thema Börse einfach voranbringen kann, glaube ich.
Und es ist so unglaublich, was man durch die tägliche Arbeit rund um diese Themen, über die wir gerade sprechen, auch selbst als Persönlichkeit lernt, wie viel Wissen man aufsaugt, ohne dass man es mitbekommt irgendwie. Das ist so geschenkt irgendwie, finde ich, immer als positivstes Abfallprodukt vom Job. Liebe Lisa, vorletzte Frage. Hast du tatsächlich auf Record gedrückt und ein Backup gemacht?
Ja, habe ich.
Super, ist nämlich, ich muss es jetzt erklären. Du bist ja auch ausgerüstet und normalerweise habe ich kein Backup bei meinem Podcast, vor allem bei den Telefon-Podcasts schon gar nicht. Ich bitte dich trotzdem, schick's mir. Vielleicht verknüpfe ich irgendwie erstmals, dass es zu einem Podcast von mir ein Backup gibt. Zum Glück ist bis jetzt so wenig. Schauen wir mal, was wir dann daraus machen. Und jetzt die Abschlussfrage. Was ist das, was dir an dem Job, den du dir lupenrein selbst gebastelt hast, so gut gefällt?
Ich glaube, die Freiheit. Dass ich im Prinzip sehr frei bin, in welche Themen ich behandle und mich da nicht nach irgendwem richten muss, sondern einfach ja das, was ich gerade spannend finde, auch thematisieren kann. Ich glaube, die Freiheit steht da ganz weit oben, ja.
Und schöneres Schlusswort gibt's nicht. Ich spiele schon unsere Abspannmusik. Liebe Lisa, hat mir riesig Spaß gemacht, mit dir zu plaudern. Das passt alles so gut ins Bild, was du hier erzählst und wie das zu einem großen Ding gewachsen ist, bist ein Player geworden im deutschen Informationsmarkt rund um die Börsen. Ich sage danke. Danke auch an euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, fürs Reinhören in diese Folge und ein Tschüss einmal von meiner Seite.
Ja, und auch danke von mir fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal vielleicht.
Tschüss Lisa, ciao, ciao. Send it by AVM. Energy Waterline.